Nach der CDU nun auch der SPD, die Deutschen müssen mehr arbeiten. Ihr alle. Mal umgucken, oder ist ja jemand nicht Deutscher? Deutsche, doch, ne? Alle. Okay, wir nehmen mal die Rentner raus und auch die Pastoren. Ich erkläre euch auch warum. Es geht ja um die Steigerung des Bruttosozialprodukts. Und ob ich jetzt viel oder wenig arbeite, macht keinen Unterschied im Blick aufs Bruttosozialprodukt. Also es geht jetzt um, ne? Leute, die hier, ne? Mal was beitragen können. Der eigentliche Botschaft ist ja, ihr seid zu faul. Wir sind zu faul. Und so wird das nichts mit dem Aufschwung. Und da ist ja auch was dran. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, ohne Fleiß kein Preis. Und man kann auch nur verteilen, was man vorher erarbeitet hat, ist alles richtig. Und das wussten auch schon die Weisen damals in Israel. Sie sagen zum Beispiel, Sprüche 20, Vers 4, der Faule pflügt nicht im Herbst, sucht er in der Erntezeit, so ist nichts da. Oder Sprüche 19, Vers 15, Faulheit versenkt in Schlaf, ein träger Mensch muss hungern. Und Sprüche 10, Vers 4 und 5, träge Hand bringt Armut, fleißige Hand macht reich. Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Mensch, in Schande gerät, wer zur Erntezeit schläft. Weisheit heißt also fleißig sein. Und das Leben klug zu gestalten, so wie wir ja Weisheit auch definiert haben, heißt, dann bist du jedenfalls nicht faul. Weil Weisheit damals jedenfalls zu Armut führte, ganz oft auch in Fronarbeit oder sogar Schuldsklaverei, knöpften sich die Weisen den Faulen vor. Manchmal sehr humorvoll, um die Sache auf den Punkt zu bringen. Ich habe euch mal zwei von diesen humorvollen Sprüchen mitgebracht. Sprüche 26, Vers 14. Die Tür dreht sich in ihrer Angel und der Faule in seinem Bett. Ja, habt es vor Augen, ne? Auf und zu, aber so richtig Fortschritt ist da nicht zu sehen. Oder noch schöner, Sprüche 19, Vers 24. Greift der Faule mit der Hand in die Schüssel, bringt er sie nicht einmal zum Mund zurück. Oh, ist das anstrengend, ne? Das jetzt auch noch in den Mund zu stecken. Ich habe euch einen kleinen Selbsttest mitgebracht. Die Weisen bezeichnen nämlich oder beschreiben auch so zwei Kennzeichen eines Menschen, der faul ist. Das erste Kennzeichen lautet Aufschieben. Wie lange, du Fauler, willst du noch da liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Noch ein wenig schlafen, noch ein wenig schlummern, noch ein wenig die Arme verschränken, um auszuruhen. Ihr kennt vielleicht das Sprichwort, ne, oder diesen Satz, morgen, morgen, nur nicht heute. Wer weiß, wie es weitergeht? Alle faulen Leute, nicht die Fleißigen, die Faulen. Genau, also erstes Kennzeichen aufschieben. Das zweite Ausreden, ein sehr schöner Vers, Sprüche 22, Vers 13. Der Faule sagt, ein Löwe ist draußen, mitten auf der Straße käme ich ums Leben. Ihr könnt es ja mal als Ausrede probieren, ne? Ute, wenn du mal demnächst keine Lust hast zu arbeiten, schickst du eine WhatsApp. Ich kann leider nicht kommen, ich habe Angst vor Löwen. Ne? Immer zwischen Brilo und Willingen sitzt da so ein Löwe auf der Straße. Ah! Damals gab es ein paar mehr Löwen als bei uns heute, aber das war jetzt kein realistisches Szenario. Es war eine Ausrede. Wie lautet euer Löwe? Ich habe so für mich schon länger den Eindruck, meiner lautet Rückenschmerzen. Also manchmal kann ich wirklich nicht, weil es mir nicht gut geht, aber oft ist es eine willkommene Ausrede. Rasenmähen, oh, geht nicht, da grinst jemand, ne? Also, Rückenschmerzen, Löwen, was auch immer. Habt ihr euch wiedergefunden? Aufschieben, Ausreden? Vielleicht im Blick auf Teilbereiche und wenn wir nicht Faulheit sagen, sondern Trägheit, dann ist es vielleicht ein bisschen näher an euch. Ich habe euch mal fünf Bereiche mitgebracht, über die ich euch einlade, eins nachzudenken und guckt jetzt mal, ob ihr euch da irgendwo wiederfindet. Der erste Bereich, Familie. Da kann man ja ganz schnell die Bedürfnisse des Partners oder der Kinder übersehen, aber manchmal kann man sie auch in Anführungszeichen übersehen. Ne? Manchmal kriegt man es wirklich nicht mit, aber oft weiß man es und man kann sich einfach nicht aufraffen. Du weißt, du müsstest eigentlich ein bisschen Zeit mit deiner Frau verbringen oder mit dem Kind Hausaufgaben machen oder mal einen Ausflug oder so, aber ach, man kann sich nicht aufraffen. Also ein Bereich, wo Trägheit eine Rolle spielen könnte, das Familienleben oder im Beruf. Es gibt Untersuchungen, die sagen, fast zwei Drittel aller Arbeitnehmer in Deutschland haben innerlich gekündigt. Machen nur noch Dienst nach Vorschrift. Nur noch das, was sie machen. Und das heißt auch nicht mehr so richtig mit Einsatz und Leidenschaft. Ein Thema, was wahrscheinlich uns näher ist oder vermutlich Gesundheit. Die meisten Deutschen bewegen sich zu wenig und ernähren sich falsch. Das ist einfach eine Tatsache. Es gibt auch sowas wie Denkfaulheit. Man denkt nur, was man immer gedacht hat. man lässt sich nicht mehr herausfordern durch fremde Gedanken. Oh, ist das anstrengend? Nee, mache ich nicht. Und es gibt auch Faulheit im geistlichen Leben. Ja, ihr sitzt hier im Gottesdienst, das ist gut. Und viele von euch kommen noch mittwochs in die Bibelstunde, das ist auch gut. Aber darin darf sich das natürlich nicht erschöpfen, sondern Leben mit Gott und mit Jesus macht ja noch viel mehr aus. Vielleicht hast du da auch innerlich gekündigt oder hast einfach gar keine Erwartung mehr, dass eben wirklich was passiert. Also, diese fünf Bereiche, die wir uns nachher nochmal näher anschauen werden. Wir wollen aber nicht nur bei der Diagnose stehen bleiben, sondern uns auch fragen, wie es besser geht. Deswegen ist das Thema der Predigt aktiv werden statt träge bleiben. Oder, ich habe euch jemand hier mitgebracht, was ihr gut kennt vermutlich, das ist nämlich der sogenannte innere Schweinehund. Kennt ihr den? Heute Morgen schon gesehen? Ja, ich hätte heute Morgen eigentlich auch noch Gymnastik machen wollen und dann habe ich gedacht, oh, das war auch mein innerer Schweinehund. Das ist der Teil in uns, der uns abhält, Gutes oder Wichtiges zu tun. Vor allen Dingen, wenn es mit Anstrengung, Überwindung oder Selbstdisziplin zu tun hat. Das ist die Bequemlichkeit, die meisten von uns so lieben. Das ist die kleine Stimme, die dir zuflüstert, wenn du was arbeiten sollst. Ah, morgen reicht auch noch. Das ist die Trägheit, weshalb du nicht mitfährst bei der Fahrradtour am 1. Mai. Und heute Nachmittag nicht spazieren gehst, weil es auf dem Sofa auch so schön ist. Kommen wir zur Therapie und zur Frage, wie du diesen inneren Schweinehund besiegen kannst. Schritt 1, wahrnehmen und lernen. Nochmal ein Vers aus der Schriftlesung. Ich sah es, gemeint ist ein Acker voller Disteln und machte mir meine Gedanken. Ich betrachtete es und zog die Lehre daraus. Was hat der Weise gesehen? Er hat gesehen, wer seinen Acker verkommen lässt aus Faulheit, dass da Disteln wachsen, der wird nichts ernten und er landet in der Armut. Das heißt, Faulheit schadet auch dir selbst. Niemand mehr wird in unserem Land sich so sehr schaden, dass er verhungert. Und das ist auch gut so, dass wir in einem Land leben, wo es diese Sorge nicht mehr gibt. Und trotzdem schadest du dir, wenn du faul bist. Du schadest aber vor allen Dingen noch anderen, weil du ihnen nämlich dann auf der Tasche liegst. Sind wir wieder bei der Diskussion vom Anfang, so im politischen Bereich. Ja, es ist richtig, dass der Staat Menschen versorgt, die in Not sind. Gar keine Frage. Wer arbeitslos ist, wer krank ist, der braucht Unterstützung. Das ist auch gut so. Aber das, was die Leute dann kriegen und was du vielleicht selbst auch schon bekommen hast, das haben andere dann ja nicht mehr. Und deswegen ist das völlig klar, du schadest anderen. Und die Bibel wird hier sehr deutlich. Paulus schreibt den Menschen in Thessalonich, die zur Gemeinde gehörten, die sich durch die Gemeinde schmarotzt haben, man muss das einfach so deutlich sagen, in Stammbuch, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Oder Lars Klingbeil hat vor 2 Jahren schon gesagt, also der von der SPD, es gibt kein Recht auf Faulheit. Genau, gibt es von der Bibel her auch nicht, sondern Paulus sagt das sehr deutlich. Wenn du nicht arbeiten willst, also nicht, wenn du nicht kannst, wenn du nicht willst, dann sollst du auch nicht essen. Zweiter Schritt, zur Ameise gehen und weise werden. Sprüche 6, 6-8, geh zur Ameise, du Fauler, betracht ihr Verhalten und werde weise. Sie hat keinen Anführer, keinen Aufseher und Herrscher und doch sorgt sie im Sommer für Futter, sammelt sich zur Erntezeit Vorrat. Man kann von der Ameise eine Menge lernen. Hier geht es eigentlich nur um einen Punkt, der hier Aufmerksamkeit ist, nämlich die Ameise übernimmt Verantwortung. Hier steht, sie hat keinen Herrscher. Auch die Leute damals wussten schon, es gibt da so eine Ameisenkönigin. Aber die Königin sagt nicht morgens, ne? Die verteilt keine To-Do-Listen. Die Ameisen wissen von selbst, was sie zu tun haben. Und jede Ameise weiß, ich bin wichtig. Und wenn ich meiner Verantwortung nicht nachkomme, funktioniert das alles nicht. Und wir werden als Ameisenvolk miteinander im Winter hungern und sterben. Also niemand sagt ihr, dass sie Futter sammeln soll, sie fühlt sich selbst verantwortlich. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wer ist verantwortlich für dein Leben? Du. Schon mal gehört? Ich hoffe. Und das dann auch zu tun. Ein Beispiel, wie man diese Verantwortung ganz elegant von sich schieben kann, erzähle ich euch auch. Ich war mal in einem Gottesdienst, da kam der Gottesdienst leider zu spät. Ja, okay, kann schon mal passieren. Und dann begrüßte er die Leute und sagt, ja, ich weiß ja, ich bin zu spät und es tut mir auch leid. Und dann kam folgender interessanter Satz. Ja, ich habe gestern Abend gebetet, dass Gott mich rechtzeitig weckt. Und also wer war schuld? Ich habe so gedacht, ein Wecker hätte es vielleicht auch getan. Ne? Das wäre Verantwortung gewesen. Ich übernehme Verantwortung. Ich und schiebe das nicht im Gebet auf Gott ab. Vielleicht ein bisschen extremes Beispiel, aber das illustriert ganz gut, um was es geht. Die Ameise fühlt sich verantwortlich. Und sie fühlt es nicht nur, sondern sie handelt entsprechend. Schritt 3, in die Gänge kommen. Nochmals Sprüche 6, Vers 9. Wie lang, du Fauler, willst du noch da liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Der innere Schweinehund geht nicht von selbst. Du musst dich dazu entscheiden, aktiv zu werden. Und zwar, und das ist wichtig, mit kleinen Schritten. Ich werde gleich in diesen 5 Bereichen euch nochmal so ein bisschen darstellen, was man auch dagegen tun kann, wie das aussieht, da auch aktiv zu werden. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, fang mit einem einzelnen Schritt an. Vielleicht klingelt nachher was und du denkst, stimmt, müsste ich mich mal drum kümmern. Ein Schritt nach dem anderen. Die Verhaltenspsychologie hat herausgefunden, um eine Gewohnheit oder um etwas in deinem Leben als Gewohnheit wachsen zu lassen oder dass das in deinem Leben verankert ist, braucht man ungefähr 2 Monate. Das ist lang. 2 Monate, damit es dann, ne? Und von daher mache ich es uns mal ganz einfach. Wenn du gleich was feststellst, da ist was und dann stellst du fest, da ist auch was und da auch was, schreibst dir auf, mach dir eine To-Do-Liste und kümmere dich erstmal 2 Monate nur um den einen Punkt. Und wenn er dann so, ne, dann kannst du auch den zweiten und dritten angehen. Das hilft, sich nicht zu überfordern und kann auch dann so ein Löwe sein, den man sich selber aufbaut, wenn man sich zu viel vornimmt. Also gucken wir es uns an. Was heißt nicht träge sein im Blick auf Familie? Sprüche 11, Vers 29 steht, wer seine Familie verkommen lässt, steht am Schluss vor dem Nichts. Und nicht verkommen lassen heißt positiv, ich kümmere mich und sorge mich. Paulus schreibt das auch an Timotheus, 1. Timotheus 5, Vers 8. Wenn aber jemand für seine Angehörigen, besonders für die eigenen Hausgenossen, nicht sorgt, der verleugnet damit den Glauben und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Das heißt, es gehört zum Wesen eines Lebens als Christ, dass du dich um deine Angehörigen kümmerst, dass du dich um deine Angehörigen sorgst. Das ist jetzt zunächst mal eine klare Platzanweisung. Und das kann auch eine Entlastung sein im Blick auf einen Stress, den man sich selber macht. Also ich erlebe das immer wieder bei Leuten, die kleine Kinder haben, die denken, ich müsste doch sehr viel mehr in der Gemeinde tun. Und denen sage ich mit aller Freimut, nein, kümmere dich mal um deine Kinder. Das ist jetzt dran. Oder umgekehrt ist auch ein Wort im Blick auf alt gewordene Eltern, das ist dann dran, dass du dich da drum kümmerst. Das heißt, man achtet auf den anderen und man beachtet ihn. Man fördert ihn. Das heißt, ich setze mich dann in der Tat hin, wenn ich noch kleine Kinder habe und mache mit ihnen Hausaufgaben, wenn das einfach nötig ist. Dazu, du ahnst es, brauchst du Zeit. Und jetzt verrate ich euch mal ein Geheimnis, was ihr wahrscheinlich schon mal gewusst habt. Jeder von uns hat genau gleich viel Zeit. Habt ihr schon gewusst? Unglaublicher Satz, ne? Es ist aber so. Jeder von uns hat genau gleich viel Zeit. Was uns untereinander unterscheidet, ist, wie wir unsere Prioritäten setzen. Wofür ich meine Zeit einsetze. Fand ich immer ganz spannend oder nicht spannend. Ich wusste das Ergebnis vorher im biblischen Unterricht, als da noch auswendig gelernt wurde. Ja, man kann sich entspannen, wird, glaube ich, nicht mehr gemacht. Du musst es noch? Adrian, du musst es noch auswendig lernen? Auch nicht mehr, ne? Ist egal. So, da gab es immer Kinder, die mir sagten, ah, ich habe überhaupt keine Zeit, in der nächsten Woche was auswendig zu lernen. Ich habe so viel in der Schule zu tun und Sport. Und so habe ich gesagt, okay, folgender Deal. Du brauchst es nicht lernen. Wenn du mir nächste Woche mitbringst, schriftlich von deinen Eltern, dass du diese Woche nicht am Smartphone warst. Also die Zeit war schon da. Sie wurde für was anderes genutzt. Also, klare Reihenfolge von der Bibel her, für Menschen, die mit Jesus leben. Erst kommt Gott, dann kommt deine Familie und dann Gemeinde, Arbeit, Hobby, was auch immer. Also, darum geht's. Beruf und Arbeit. Das können die Rentner mal alle weghören. Es geht jetzt erstmal um Berufstätige. Sprüche 10, Vers 26. Wer Essig für die Zähne und Rauch für die Augen ist, der Faule für den, der ihn schickt. So, habe ich auch schon erlebt. Ich habe Leuten Aufgaben übertragen, wo ich wusste, es wird nicht gemacht, weil die sind faul und habe dann selber, oh, war nicht schön. Der Sprüche 18, Vers 9, wer lässig ist bei seiner Arbeit, ist schon ein Bruder dessen, der zerstört. Also Faulheit wird hier gleichgesetzt mit Zerstören. Einfache Frage, die aber wahrscheinlich gar nicht so einfach zu beantworten ist, wenn du noch als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin unterwegs bist. Was denkt eigentlich dein Chef oder deine Chefin über dich? Ist die froh, dass du dabei bist? Freuen die sich, wenn du morgen wieder zur Arbeit erscheinst? Und dann denke ich, oh, der schon wieder, die schon wieder. Freuen sich deine Chefs oder wie auch immer das strukturiert ist darüber, dass du da bist, weil du ehrlich bist, zuverlässig, fleißig, Klammer auf, auch wenn keiner zuguckt, Klammer zu. In vielen Betrieben geht die Produktivität zurück, wenn der Chef in Urlaub ist. Habt ihr schon gewusst? Merkwürdig, oder? Nicht merkwürdig. Das ist der innere Schweinehund. Und Paulus schreibt an die Sklaven in Kolosse, tut eure Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn und nicht für Menschen. Und hier können sich jetzt auch gerne wieder die Hausfrauen und Rentner einklinken. Ne? Das gilt dann für uns alle. Ich mache das für Jesus, nicht für meinen Chef, nicht für meinen Nachbarn. Ich mache es für Jesus. Darum geht's. Gesundheit. In Herborn hatte ich eine Frau, die litt sehr darunter, dass ihr Mann geraucht hat, und die sagte mir mal, predige doch mal gegens Rauchen. Ich gesagt, nö, wieso nicht? Sache kann ich von der Bibel her jetzt nicht begründen. Da gibt es keinen Vers, der sagt, du sollst nicht rauchen. Aber es gibt einen Vers, der sagt, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und das hat Konsequenzen, denn das macht deinen Körper wertvoll, und das heißt dann auch, der Körper gehört nicht dir, sondern Gott. Und Paulus schreibt an die Christen in Korinth, preist Gott mit eurem Leib. Also, da kommt das dann schon, spielt das schon eine Rolle. Und es wäre doch jetzt eigentlich fair dem Heiligen Geist gegenüber, wenn er schon in dir wohnt, dass du dafür sorgst, dass die Wohnung in Ordnung bleibt, oder? Und dass der Heilige Geist auch möglichst lang sich wohlfühlen kann. Ganz konkret schreibt Paulus zum Beispiel in Römer 13, Vers 13, Christen sollen weder saufen noch fressen. Und in Sprüche 20, Vers 1 steht, der Wein macht Spötter, der Rauschtrank Krakeler. Wer sich betrinkt, der kann nicht weise sein. Das gilt dann übrigens natürlich auch für alle anderen Suchtmittel. Und zum Thema gehört, ich kann das nur ganz kurz erwähnen, Sport, Bewegung, Ernährung, Schlaf und auch ausreichend Pausen machen. Und an der Stelle jetzt eine Klarstellung, die hier nötig ist. Es gibt einen Unterschied zwischen Faulheit und einer Pause nach, die man braucht, um sich zu erholen. Immanuel Kant hat diesen Unterschied sehr schön formuliert, indem er Folgendes gesagt hat: Faulheit ist der Hang zur Ruhe ohne vorhergehende Arbeit. Faulheit ist der Hang zur Ruhe ohne vorhergehende Arbeit. Also wenn du morgens aufstehst und wechselst direkt vom Bett aufs Sofa, dann bist du faul. Ist klar. Und auch dieses Wort Faulheit in der Bibel meint nicht, dass jemand mal sich in die Hängematte legt und in Urlaub fährt, sondern meint Folgendes: Vermeidung von Verantwortung, ein Nichthandeln, obwohl du handeln solltest, und die fehlende Bereitschaft, das Richtige zu tun. Ganz einfaches Beispiel. Wenn ich am Dienstag ist immer so mein Rasenmähtag, wenn ich am Dienstag, falls die Sonne scheinen sollte, mich nachmittags um 4 in die Sonne lege, mit einem schönen Kaffee und einem Stück Kuchen, nachdem ich den Rasen gemäht habe, dann dient das meiner Erholung. Wenn ich mich am Dienstag um 4 in die Sonne lege mit meinem Kaffee, meinem Kuchen, statt Rasen zu mähen, dann ist das Faulheit. Das ist der Unterschied. Fazit: Pausen sind gut und weise, und das Volk Israel ist nach allem, was wir wissen, das einzige Volk im ganzen Orient gewesen, dessen Gott gesagt hat, ein Tag in der Woche ruhst du dich aus. Der Sabbat. Das hatten die anderen nicht. Also, das ist der entscheidende Unterschied. Faulheit ist schlecht und töricht. Pausen sind gut und weise. Denkfaulheit. Auch dein Geist, unser Geist, muss in Form gehalten werden. Es gibt Untersuchungen, die sagen, Menschen, die sich intellektuell fordern, und da reicht schon ein Sudoku am Tag, tun was, damit sie später an Demenz erkranken. Und damit die Demenz sich dann auch langsamer entwickelt. Man kann das nicht verhindern, aber man kann das nach hinten schieben. Das heißt, lies gerne Romane, aber auch mal ein Sachbuch. Ja, guck dir Serien an, im Fernsehen oder im Internet, aber auch mal eine gehaltvolle Dokumentation. Denkfaule Christen sind kein gutes Zeugnis. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass es auch heute noch Leute gibt, die der festen Überzeugung sind, die Erde ist eine Scheibe. Habt ihr schon mal gehört? Ja. Und das Erschreckende ist, überdurchschnittlich viele von denen sind wiedergeborene Christen. Und warum denken die das? Steht auch in der Bibel. Ja, in der Bibel wird ja manchmal so beschrieben, ne? So ein Weltbild, ne? Oben, unten und so, ne? Also flache Scheibe. Und weil es in der Bibel steht, müssen sie da auch nicht über nachdenken. Und dann sagt man ihnen, aber man sieht auch die Bilder, ne? Aus dem Weltallkugel, ja, alles erfunden. Oder ein Beispiel aus der Geschichte, Galileo Galilei, der hat ja dieses Weltbild wieder neu ans Licht gebracht, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Erde um die Sonne, genau. Und bis dahin waren viele Menschen der Überzeugung, die Erde ist der Mittelpunkt und die Sonne dreht sich um die Erde, was wir auch beobachten. Ne? Und ganz viele Christen waren der Überzeugung, das steht so in der Bibel. Und dann ist ein Kirchenvertreter zu Galileo geschickt worden, sollte ihn überzeugen, dass er das widerruft. Und Galileo hat gesagt, das würde ich gerne tun, wenn ich das nicht einfach wüsste, es ist anders. Und er hatte da sein Teleskop stehen und hat zu diesem Kirchenvertreter gesagt, guck doch einfach mal durchs Teleskop und überzeug dich selber. Und dann sagt er, nee, brauche ich nicht. Steht ja schon in der Bibel, dass das falsch ist. Das ist Denkfaulheit. Begegnet mir leider auch im Gemeindezusammenhang. Ich habe das erlebt in Herborn, da haben wir auch in der Gemeinde, so wie hier, drüber nachgedacht und gesprochen, dürfen Frauen in die Gemeindeleitung und dürfen Frauen Pastorinnen werden, was sagt die Bibel? Wir haben dann eine Predigtreihe zugemacht und hatten dann den Wunsch, dass dann über die Predigten in den unterschiedlichen Kleingruppen gesprochen wird. Und da habe ich den Seniorenkreis dazu gezwungen. Ich weiß heute, es war nicht so weise. Die wollten nicht. Und haben auch gesagt, sie wollen das nicht. Ich habe gesagt, doch, wir machen das. Was soll ich ja sagen? Die haben das boykottiert. Also nicht in dem, also sie sind alle gekommen. Das sind ja ganz treue Seelen gewesen. Aber sie haben einfach, nö, sie wollten da nicht drüber nachdenken. Sie haben mich da erzählen lassen und haben das ignoriert. Und das war schade, weil das ist Denkverweigerung. Das reicht nicht aus. Und Christen sollten nicht Menschen sein, die dafür bekannt sind, dass sie denkfaul sind. Nochmal zurück zu dieser flachen Erde-Theorie. Was ist da das Problem? Wenn wiedergeborene Christen durch die Gegend laufen und allen Leuten erzählen, in der Bibel steht, die Erde ist flach, in der Bibel steht auch, du bist ein Sünder und brauchst Jesus, dann denken die Leute, das Erste ist natürlich völliger Quatsch, wird das Zweite wohl auch völliger Quatsch sein. Das ist ja das Problem dabei. Also, tu dir selbst was Gutes und denk gründlich und oft nach. Kleiner Tipp, Dillenburg war ein Mann, der ging in Ruhestand und sagte, mir ist es zu wenig, Blümchen zu züchten, ich lerne Russisch. Ne? Kann man mal machen im Ruhestand. Ne? Ich habe es auch nicht vor, aber gut. Und letzter Bereich, geistliches Leben, auch da gibt es Faulheit, dass man einfach, ja, ach, noch mehr beten und noch mal in der Bibel lesen. Oh, ist alles so anstrengend. Und da gibt es ganz gute Instrumente geben. Die heißen geistliche Übung. Das kann ich jetzt nur ganz kurz in den Raum werfen. Geistliche Übung, was ist das? Da geht es darum, dass man geistliches Leben in verschiedenen Bereichen wirklich einübt, trainiert, sich neue Gewohnheiten auch dabei aneignet. Das sind Wege, dem Heiligen Geist die Türen zu öffnen, ein Einüben ins verwandelte Leben. Nur mal ganz kurz die Stichworte, da geht es um das Thema Gelassenheit einüben oder wie übt man ein, dienend zu leben. Da geht es darum, wie gehe ich mit meiner Schuld um, wie kann ich über Bibeltexte wirklich meditierend nachdenken. Wie sieht das ganz konkret aus, mich durch den Heiligen Geist führen zu lassen und einiges mehr. Also nicht nur das, was jetzt war. Hoffentlich nicht passiert, aber vielleicht doch. Ihr sitzt hier und Olga wusste schon vorher, die Predigt wird gut. Und vielleicht geht ihr auch nach Hause und sagt, ja, das war mal eine gute Predigt. Und deswegen sage ich euch, das allerwichtigste Wort, was ihr heute Morgen mitnehmt, die wichtigsten zwei Wörter sind, werte aktiv. Darum geht's, das Einüben. Und das gilt auch fürs geistliche Leben. Das kannst du auch einüben, das kannst du auch trainieren. Komm zum Schluss, was kannst du mitnehmen? Es ging darum, aktiv zu werden, statt faul und träge zu bleiben. Damals führte Faulheit im ganz wörtlichen Sinn zur Armut. Das ist bei uns glücklicherweise nicht mehr so. Aber Trägheit ist trotzdem etwas, was zu nichts Gutem führt. Wir haben es gesehen für die Bereiche Familie, Beruf und Arbeit, Gesundheit, Denken und geistliches Leben. Und nochmal, die wichtigsten zwei Wörter sind Werte aktiv. Stadt Dillenburg hatte mal so ein Motto sich ausgedacht als Marketing, um die Leute in die Stadt zu holen, zu locken, damit die da einkaufen. Und das Motto finde ich immer noch gut. Da wurde dann großplakatiert, ein Mann, der auf dem Sofa lag, oder eine Frau, und dann stand drunter, runter vom Sofa, rein in die Stadt. Ja, runter vom Sofa in all diesen Bereichen. Besiege deinen inneren Schweinehund, indem du an einer Stelle beginnst und danach weitermachst. Und so kannst du Schritt für Schritt Trägheit überwinden zur Ehre Gottes und zum Segen für andere. Und falls ihr nicht zu träge seid, steht jetzt bitte zum Beten auf. Und die, die aufstehen gerne würden und nicht können, dürfen gern sitzen bleiben. Klar, wie immer. Herr, du hast uns unseren Körper gegeben, unseren Verstand, unsere Seele. Wir haben gesehen, dass wir verantwortlich sind für unser geistliches Leben, für unser Denken, für unser Familienleben, für unsere Gesundheit und auch für das, was wir arbeiten. Und dein Wort sagt uns ganz klar und auch unbequem heute Morgen, Trägheit ist keine Tugend, sondern schlimm. Trägheit ist nichts, womit wir uns abfinden dürfen, sondern Trägheit ist etwas, wo wir ja dran arbeiten müssen oder deinem Heiligen Geist Raum geben, uns zu verändern und uns zu arbeiten. Und ich bitte dich für mich, kenne meine Bereiche und für jeden, der hier jetzt in diesem Raum ist, dass du uns hilfst, es zu erkennen, aber dann auch in der Kraft deines Heiligen Geistes in kleinen Schritten es zu verändern, damit wir zu deiner Ehre leben und für unsere Mitmenschen zum Segen werden. Amen.